Wir hören auf das Wort Gottes für diesen Sonntagvormittag und landen im Titusbrief und dann im Kapitel 2 in den Versen 11 bis 14 und hören auf die Worte des Apostels Paulus. Es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und nimmt uns in Zucht, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben. Und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilandes Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Zum Gebet und Lied bitte ich Sie aufzustehen. Lebendiger Gott und Vater in Jesus Christus, stehen wir in deiner Gegenwart und danken dir für unser Zusammensein an diesem Sonntagvormittag. Wir danken dir für die Güte und Freundlichkeit, die du uns darin schenkst, dass wir hier an diesem Ort uns sammeln dürfen, dass wir einander begegnen können und dass wir dich, unseren Herrn und Gott, in unserer Mitte haben. Wir beten dich, unseren Herrn Jesus Christus, unseren gekreuzigten, auferstandenen und wiederkommenden Herrn an. Und wir danken dir natürlich in diesen Augenblicken auch noch einmal ganz besonders für diese besondere zurückliegende Woche, die wir hier miterleben konnten. Wir danken dir für den gesamten Segensraum, der in den vergangenen Tagen entstanden ist. Wir danken dir für all das Gute, das durch deine Liebe, Freundlichkeit und Güte weitergegeben werden konnte. Wir danken dir für alles Erleben deiner Nähe, deinem Reden, deiner Heiligkeit, deiner Wirksamkeit unter uns, deiner Gemeinde. Und wir danken dir, dass wir als La Höhe ein Teil davon sein durften. Herzlichen Dank. Und wenn wir heute unseren La Höhe Gemeindetag haben, dann wollen wir dir auch die Ehre darüber geben, über das Geschenk unserer Gemeinde an diesem Ort. Wir danken dir für die Generationen, die miteinander hier ihren Weg mit Jesus gehen. Wir danken dir für die Jahre und Jahrzehnte schon hier sind. Wir danken für die, die dazugekommen sind, die zum Glauben gefunden haben, die dich als ihren Herrn und Gott anbeten und preisen. Und wir danken dir auch für diesen Tag des Zusammenseins und der Gemeinschaft. Lege auf diese gesamten Stunden deinen Segen in all dem, was wir hier erleben werden. Ganz besonders bitten wir dich jetzt für die Auslegung deines Wortes. Wir bitten dich für Ulrich Parzan in unserer Mitte, dass du ihn segnest und gebrauchst und danken dir für sein Hiersein. Danke, dass dein Wort wirksam ist, dass es nicht leer, nicht hohl ist und es vor allem nicht leer zu dir zurückkehrt, sondern das tut, wozu du es gesandt hast. Uns Orientierung, uns Mut, uns Klarheit, uns Korrektur, uns Wegweisung zu geben. Herr, wir hängen an dir. Wir hängen an dem Wort von dir. Wir leben von deinen Worten. Und so unterschiedlich wir sind, wir brauchen deine Worte. Und wir bitten dich durch deinen Heiligen Geist um die Wirksamkeit deiner Worte. Gelobt seist du hier in unserer Mitte. Wir nehmen unsere Gebete mit hinein, die im Livestream oder zu einem späteren Zeitpunkt mit uns über diesem Wort Gottes verbunden sein werden und beten dich, Herr Jesus, an und wir hören auf dich. Amen.
Guten Morgen. Vor einigen Monaten, im letzten Jahr war das schon, hatte meine Frau in einem Katalog irgendwo eine schöne Reise für eine Woche nach Kreta gefunden. Und sie sagte, hör mal, das wäre doch mal schön, war ich noch nicht, das sollten wir doch mal, können wir das nicht machen. Ich sage, also wenn deine Frau einen Wunsch äußert, dann ruckzuck, das Laptop gezückt, die Homepage gesucht, das Datum festgelegt, 3 Klicks und schon war die Reise gebucht. Ich sage, ich habe gerade die Bestätigung bekommen. Wir fahren im Juni 25, eine Woche, also nach Kreta. Ja, so habe ich das nicht gemeint sein, denn ich hatte mal eine Idee. Das kann man ja mal überlegen, das muss man. Also, ich weiß, Also gut, im Juni 25, demnächst, werden wir eine Woche klassische Pauschalreise nach Kreta machen und freuen uns darauf. Und deshalb ist man natürlich sehr, sehr interessiert, sich über Land und Leute zu informieren. Und da wir die Bibel lesen, haben wir natürlich gleich den Titusbrief aufgeschlagen und gesagt, was treffen wir denn da für Leute in Kreta? Und da schreibt der heilige Apostel Paulus an seinen Mitarbeiter Titus, dem er Hilfestellung geben muss im Bau der Gemeinden in Kreta. Es gibt viele im Kapitel 1, denn es gibt viele, die sich nicht unterordnen, Schwätzer und Verblendete, besonders solche aus der Beschneidung, denen man das Maul stopfen muss, die ganze Häuser verwirren und lehren, was nicht sein darf, um schändlichen Gewinns willen. Es hat einer von ihnen gesagt, ihr eigener Prophet, die Kreter sind immer Lügner, böse Tiere und faule Bäuche. Dieses Zeugnis ist wahr. Was tut man nicht alles, um sich auf den Urlaub vorzubereiten? Also sind wir gespannt, was wir da alles so erleben werden. Nur der Titus war nicht zum Urlaub auf Kreta, sondern der war zum Gemeindebau. Was wissen wir eigentlich darüber? Wir wissen, dass aus Kreta Leute an Pfingsten dabei waren. Da werden sie nämlich ausdrücklich genannt unter denen, die erstaunt reagieren, dass sie das alles in ihren Muttersprachen verstehen, was die Apostel dort von Jesus sagen, denn wir hören sie die großen Taten Gottes sagen, in unserer Sprache. Und dann werden alle genannt und dann kommen Kreter und Araber. Kreter werden ausdrücklich genannt. Das heißt, sie waren als Pilger zum jüdischen Festen nach Jerusalem gekommen und Jesus kennengelernt, vom Heiligen Geist erfüllt, hatten sich taufen lassen und waren dann zurückgegangen und hatten, so war es angefangen. Was wissen wir noch? Wir wissen da noch von Kreta, Apostelgeschichte 27, dass beim Transfer von Paulus aus der Haft in Caesarea Philippi, als er sich auf den Kaiser berufen hat, dann mit der Schiffsreise bis nach Rom, so Zwischenstopps in Kreta waren. Mehrere Orte werden genannt und dann geht's ja weiter, dann Sturm und dann stranden sie vor Malta. Das ist ja nun noch eine Ecke weiter westlich im Mittelmeer. Aber Kreta, da sind sie. Wir wissen gar nicht genau, wie lange war der Aufenthalt, aber offensichtlich waren sie auf Kreta nicht vor allen Dingen bemüht, wie retten wir unsere Haut, sondern wie bauen wir Gemeinde. Da muss was gewesen sein. Denn da waren ja Leute, die waren früher zum Glauben gekommen als der Apostel Paulus. Nämlich am Pfingsttag schon. Also das ist schon erstaunlich. Und jetzt kommt, da ist der Titus da und es sind offensichtlich schon an mehreren Orten, das erschließt sich aus dem, was er sagt, die ältesten Einsätze an verschiedenen Orten in Kreta. An verschiedenen Orten gab es also Gemeinden. Aber der Charakter der Bevölkerung wird beschrieben hier von Paulus. Also sicherheitshalber zitiert er mal einen bodenständigen Kreter, der über seine eigenen Leute solche bösen Sachen sagt. Aber er bestätigt, das scheint die Wahrheit zu sein. In dem Milieu, in dieser Charakterprägung von Leuten, das ja offensichtlich nicht ganz an den Leuten, die dann zu christlichen Gemeinden gehörten, vorbeiging, in diesem Milieu wird Gemeinde gebaut. Nun ist man ja froh zu sagen, La Höhe liegt nicht auf Kreta. So, man weiß, hier in Baden und dann so nahe der schwäbischen Grenze, lauter fleißige und anständige Leute, keine faulen Bäuche, schon gar keine Lügner und noch viel weniger böse Tiere. So, also insofern könnte man ein bisschen entspannt sein, aber umso wichtiger ist natürlich, wenn selbst unter so schweren menschlichen Vorbedingungen Gemeinde gebaut werden kann, dann ist das schon mal ein Hoffnungspunkt. Dann kann es auch in Langensteinbach gelingen. Und das andere ist dann natürlich die konkreten Anweisungen, die wir hier lesen zum Gemeindebau im Titusbrief, sind natürlich wirklich toll. Wie wird Gemeinde gebaut? Wie wird Gemeinde gebaut? Nun habe ich es ja heute gut, sehr bequem. Erstens, ich musste nicht mich quälen mit der Textsuche. Andreas hat gesagt, nimm diesen Text für unseren Gemeindetag. Und er lieferte auch gleich prompt die Überschrift mit und ich bin da viel zu faul, um davon abzuweichen. Starke Gnade, biblisches Gemeindeprofil. Das heißt, in dem Text, wir haben jetzt nicht den ganzen Text, könnt ihr ja lesen, das sind sehr konkrete Anweisungen, Hilfestellungen für die verschiedenen Altersgruppen und Zielgruppen in der Gemeinde, ist schon sehr, sehr praktisch, wenn man blickt auf die Gemeinde. Man sieht vor allen Dingen aber auch, es hilft dem Einzelnen, es hilft der Gemeindeleitung und es hilft einer Gemeinschaft zu sagen, was haben wir da eigentlich vor Augen? Wie wollen wir leben? Wie wollen wir Gemeinde leben? Aber es wird vor allen Dingen auch deutlich, es gibt gar kein Christsein, ohne dass es eingeflochten und eingebaut ist in Gemeinde. Also Wachstum auch des Glaubens der Einzelnen gibt es nur als Wachstum in der Gemeinde. Denn die Hinweise, die hier kommen, richten sich ja auch an Einzelne. Und dann finde ich das immer sehr, sehr spannend, dass wenn man solche Texte liest in der Bibel, die sich an Gemeinden und Gemeindebau richten, dann ist das immer außerordentlich hilfreich und fruchtbar zu lesen, auch für Menschen, die noch suchend sind, die noch fragend sind, die noch gar nicht entschieden haben, ob sie Jesus wirklich folgen wollen. Denn für die ist das jetzt wirklich eine Möglichkeit reinzuschauen, worauf lasse ich mich denn da ein? Die können zum Ersten sofort kapieren, wenn ich mich auf Jesus einlasse, lasse ich mich auf seine Gemeinde ein. Es gibt Jesus nicht ohne seinen Leib. Das ist ja für unsere Zeit heute eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Weil wir denken ja heute, also Gott ja, Jesus ja, mein Glaube an ihn, aber Gemeinde, also das muss nicht so sein. Und da lehrt uns die Bibel sofort, wenn ich zu Jesus komme, bin ich sofort Körperteil am Leib des Jesus Christus. Also es gibt keine Zugehörigkeit zu Jesus ohne Zugehörigkeit zur Gemeinde. Und das ist natürlich entscheidend. Niemand kann auch im eigenen Leben sich entwickeln oder reifen nach dem Willen Gottes irgendwie, dass das Leben gelingt, wenn er nicht wächst in Gemeinschaft, in der Gemeinde derer, die Jesus folgen. Insofern ist das natürlich für alle, die es heute miterleben und hören, wichtig, für die, die drin sind, Gemeindeleitung, für die Gemeindeglieder sind, für die, die noch suchen sind, noch überlegen, ob sie überhaupt dazugehören wollen. Schön, lad herzlich ein, schauen Sie mal rein. Was ist denn das für ein Laden? Was heißt das denn, mit Jesus so in Gemeinschaft leben? Und dann finde ich das sehr, sehr schön. Also meine, wer da noch fragt und sucht, der wird natürlich fragen, ist das ein lohnendes Angebot oder ist das eine Zumutung, die ich nicht haben will? Und dann entscheidet man, will ich dazugehören? Und ich finde das sehr schön. Herzlichen Dank, Andreas, für diese gute Zusammenfassung. Starke Gnade, biblisches Gemeindeprofil. Und ich habe nur zwei unter diesem dieser Überschrift habe ich nur zwei Teile. Und der erste ist, warum die Gnade stark ist. Und dann ist, was ist ein biblisches Gemeindeprofil? Also das Erste, warum die Gnade stark ist. Muss man das sagen? Ja, natürlich. Weil Gnade eigentlich in unserem Denken zunächst einmal etwas ist, was absolut eher mit Laune zusammenhängt. Die größten Diktatoren haben manchmal so eine gnädige Weinlaune, in der sie sich dann einfallen lassen, ein paar Gefangene zu entlassen oder irgendwas so. Kannst du dich aber nie drauf verlassen. Und das scheint abzufärben auf unser Bewusstsein. Also erstmal Gnade, das ist mehr so mit Willkür. Da kannst du machen nichts, da musst du gucken zu, kannst du also nicht selber dran drehen, was kommt über dich. Und ja, ob es dir zuteil wird oder nicht, sagt, das ist eine Gnade, wenn jemand glauben kann, sagt dann jemand und so staunen und man hört den Unterton mit. Ja, also da hat irgendjemand im Lotto scheint das gewonnen, mich hat es nicht erwischt. Ich kann halt nicht. Scheint eine Gnade zu sein, aber ich weiß nicht, wie man drankommt. Ist so sicher für mich wie ein Lottogewinn. Siehst du auch dauernd, hörst zwar, dass andere Millionäre geworden sind, und selber aber ziehst du lauter Nieten. So, das ist Gnade. Ne? Sehr willkürlich, sehr launisch, und dann ist es im Grunde etwas, was ich nicht mag. Gnade ist ja, dass es, also ich will doch mein Recht und ich will mein Vermögen. Ich will, dass ich etwas kann. Ich will, dass ich etwas erhalte, weil ich es verdient habe, weil das mir entspricht. Also gut, mit Gnade, das hört sich nach Bettlerexistenz an, die sind auf Gnade angewiesen. Verbrecher sind auf Gnade angewiesen, weil sie ihr Recht verwirkt haben. Ja, ich bitte, das ist doch nicht das, was wir wollen. Also so ist Gnade in unserem Kopf eine fromme Phrase, die mit Willkür und Launenhaftigkeit und mit etwas verbunden ist, das man in der Not vielleicht braucht, aber am besten nicht hat. Weil man sein Recht hat und sein Verdienst hat und so auch zum Ziele kommt. Und das ist schwache Gnade. Deshalb ist Gnade ist schwach. Du weißt das nie. Habe ich das nicht? Reicht das nicht? Kriegt man daran, weißt du alles nicht. Warum ist das hier eine starke Gnade? Paulus beschreibt das hier so. Es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes all. Erschienen. Das ist im Griechischen das Wort, da gibt es das Fremdwort, das auch in unserer Sprache gibt, die Epiphanie. Gott erscheint, also eine Epiphanie, das ist, dass der unsichtbare Gott erscheint. Und das ist schon mal das Erste. Und er erscheint in rettender Gnade, heilsamer Gnade. Aber erstmal das mit dem Erscheinen Gottes in unserer Welt hat in zweierlei Hinsicht eine unglaublich starke Bedeutung. Das eine, weil wir normalerweise geprägt sind von dem Gedanken, ja Gott, ist das, wir sehen ihn nicht, ist das überhaupt eine Wirklichkeit? Oder ist das nur eine Vorstellung? Ist das nur ein Gedanke? Ist Gott nur da, wenn ich über ihn denke? Also eine Einbildung und das ist ja die allgemeine Überzeugung unserer Zeit. Gott existiert nicht wirklich, weil du kannst ihn gar nicht sehen. Was auch immer, wir sind so geprägt, was ich nicht sehe, da fällt mir zunächst zu ein, das gibt es nicht. So, und das ist schon mal die erste Botschaft. Gott wird erkennbar. Erscheinung heißt, Gott wird erkennbar. Er wird sichtbar. Er wird Mensch in Jesus. Er handelt in Israel. Er wird Mensch in Jesus. Wir sahen seine Herrlichkeit, heißt es im Johannes-Evangelium. Gott wird sichtbar. Und nun ist das ja unser modernes Problem, nur dass wir kämpfen mit der Frage, was ich nicht sehe, das gibt es nicht. Und toll, er hat sich offenbart. Ich darf also davon ausgehen, Gott ist erkennbar, weil er sich zu erkennen gegeben hat. Er hat sich offenbart in Jesus. Er ist erschienen. Aber das eigentliche Problem ist ja nicht dieses Problem, es ist ja nur ein Denkfehler, dass wir meinen, Gott wäre eine Vorstellung, weil wir so geprägt sind von unserer Umwelt. Das ist ja eigentlich ein Klacks. Gott existiert ja nicht nur, weil wir an ihn glauben. Das Problem mit der Sichtbarkeit Gottes ist ja ganz anderes. Paulus sagt das im zweiten Timotheusbrief. Er wohnt in einem Licht, wo niemand hineingehen kann. Oder im Hebräerbrief, im Alten Testament, im Neuen Testament, im Hebräerbrief, unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Das Problem der Unsichtbarkeit Gottes ist ja nicht, dass wir denken, es ist eine Einbildung, sondern es ist tödlich, ihn zu sehen in seiner Heiligkeit. Wir haben ja innerhalb der Schöpfung eine greifbare Parallele, die uns das schon ein bisschen anschaulich macht. Wir alle leben vom Licht der Sonne und der Energie, die davon ausgeht. Allein schon aber immer direkt in die Sonne zu schauen, macht dich blind. Und wenn du der Sonne nahe kommst, verbrennst du, ist tödlich. Trotzdem leben wir, das ist schon innerhalb der Schöpfung so. So, und jetzt sagt die Bibel, weißt du, das Problem ist nicht, ob Gott eine Einbildung ist. Das ist ja nur eure Dummheit, dass ihr immer nur denkt, das, was ich sehe und was ich in meinem Kopf denken kann, ist Wirklichkeit. Okay, wenn dir das Probleme macht, dann musst du mit deiner eigenen Doofheit kämpfen. Die Wirklichkeit Gottes ist von deiner Dummheit nicht betroffen. Er hat dich geschaffen, erhalten, erlebt. Das Problem liegt wo ganz anders. Du kannst ihn nicht sehen, weil er ein heiliges Licht ist. Du würdest sterben, wenn du ihm zu nahe kommst. Und da ist es ein Wunder, dass Gott erscheint und das ist nicht zerstörendes, verzehrendes Feuer, wie es uns gemäß wäre mit unserem heillosen und unheiligen Leben, sondern es ist heilsame Gnade erschienen. Nicht? Heilsame Gnade. Schönes Wort, heilsam. Trotzdem nicht stark genug, denn im Griechischen steht rettende Gnade. Nicht nur eine Gnade, die wohltut, das ist natürlich, aber es heißt dort, Soterios, das heißt, es ist rettend. So wie Jesus der Retter ist, also der Heiland, er kommt, als kommt ja auch in diesem Text vor, der Heiland, der Retter, so ist die Gnade, die sich mit ihm offenbart, erscheint, sichtbar wird, ist eine rettende Gnade. Die Wirklichkeit Gottes kann nur ein verzehrendes Feuer sein, so wie wir leben. Und nun staunt Paulus darüber, dass die Erscheinung der rettenden Gnade unser Leben bestimmt. Das ist das eine. Heilsam und rettend ist er geworden. Warum rettend? Was ist eine rettende Gnade? Wenn wir von der Gnade lesen im Neuen Testament, müssen Sie immer zwei Bestandteile, sage ich jetzt einmal, oder Elemente der Gnade unterscheiden. Das erste ist, Gnade heißt Begnadigung. Das ist im engen Sinne der rettende Akt, ein rechtsmäßig verurteilter Verbrecher. Kein Recht mehr, verurteilt aus gutem Grund, geschieht Recht. Und wenn der begnadigt wird und freikommt aus dem Gefängnis oder gar vom Todesurteil begnadigt wird, das ist rettende Gnade. Und das wird am Ende dieses Textes, Sie haben ihn ja vor sich und können ja da auch noch mal reinschauen, da wird das noch mal beschrieben. Also am Anfang, es erschienen die rettende Gnade Gottes allen Menschen und dann in Vers 13, 14 heißt es am Schluss, unser Herr Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum. Das ist der Vollzug der rettenden Gnade. Und da ist ein juristisches Element drin. Also Freispruch eines rechtmäßig Verurteilten, der keine Ansprüche mehr hat auf rechtmäßige Befreiung. Der begnadigt wird. Ja, warum? Weil irgendein Herrscher, so stellen sich das ja viele vor, die dann sagen, wozu? Gott braucht ja nicht das Kreuz. Gott ist der Gott der Liebe und der sagt einfach, so wie jeder Tyrann, jeder Machthaber ja irgendwann auch mal eine Weinlaune haben konnte, wo er viele umgebracht hat und getötet hat, hat er jetzt plötzlich auch einen großzügigen Moment und begnadigt irgendwelche. Das ist diese Form von Gnade, die Laune und Willkür hat und überhaupt in nichts begründet ist. Deshalb weißt du auch nie, ob du sie empfängst. Die wird wie der Lottogewinn verteilt und die meisten gehen halt leer aus. Aber hier die Gnade ist eine starke Gnade, weil sie mit dem Recht verbunden ist. Wenn wir, Johannes schreibt im ersten Johannesbrief deshalb, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht, dass er uns unsere Sünde vergibt und reinigt uns von allem Unrecht. Fast wortgleich das, was Paulus hier an Titus schreibt. Das heißt, eine Sache seiner Treue und Gerechtigkeit, weil Gottes Gnade daher kommt, dass Gott selbst sich in Jesus hingibt, denn das Lösegeld bezahlt. Die Erlösung, Freikauf aus der Ungerechtigkeit. Und dieser juristische Zug ist so wichtig, er ist uns so fremd, weil wir immer Liebe und sowas mit Gefühl verbinden. Die Bibel besteht aber darauf, dass Gott ein Gott ist, der das Recht lieb hat. Und das Recht der tiefste Ausdruck der Liebe Gottes und der Verlässlichkeit ist. Und deshalb sagt er, die Gnade Gottes ist begründet in göttlichem Recht. Das Gericht wird vollzogen, der ohne Sünde ist. Gott selbst wird Menschen, Jesus, dem Heiligen, der ohne Sünde ist. Der wird zur Sünde gemacht und so behandelt. Er in der Stellvertretung. Bei Jesus 25 war das ein Thema, weil das heute auch in der Christenheit ein großes, kontroverses Thema ist. Es mag manche Bilder und Vergleiche geben, um zu beschreiben, was Jesus für uns getan hat. Der Kern des Geschehens ist aber die Stellvertretung, dass Gott das tut, was niemand tun kann, was nur er tun kann. Er zieht sich mein Leben an. Er zieht sich mein Leben an. Er wird derselbe. Er identifiziert sich. Das kann kein Mensch für den anderen tun. Es kann nur Gott tun. Das ist nicht ein Bild, sondern das ist der Kern des Geschehens. Das ist das Geheimnis, zu dem es keine Parallele gibt und das deshalb in unseren Kopf nicht rein will, an dem sich deshalb alle stoßen. Nein, aber das ist der Kern des Geschehens. Stellvertretung. Er hat sich hingegeben zur Erlösung. So, dass er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit. Das ist das eine Element der Gnade. Begnadigung. Ein Rechtsakt göttlichen Rechtes. Deshalb gewiss, die Akte ist geschlossen. Die Sünden sind vergeben. Du greifst dazu, sie kommen wieder, sie klagen dich wieder an und sagen, oh, mach doch nicht, so einfach geht's nicht. Und sagt der Herr dir, kommst du nicht mehr dran? Die sind vergeben, an Jesus abgegeben. Du kommst da nicht mehr dran, kannst du nicht mehr auskramen. Das beruht auf göttlichem Recht, deshalb gibt es Gewissheit. Und deshalb dürfen Jesus-Nachfolger, die auf den gekreuzigten Auferstandenen schauen, gewiss sein, ich bin gerettet, ich bin ein Kind Gottes. Und sie sagen, ich hoffe, dass es reicht. Und im Augenblick sind meine Gefühle aber ganz schräg. Wer seine Gewissheit sucht bei der Untersuchung seiner Gefühle, endet immer entweder im Hochmut oder in der Verzweiflung oder der Heuchelei. Wenn ich mich selbst betrachte, so wird mir Angst und weh. Wenn ich auf Jesus achte, dann steige ich in die Höhe. Dann freut sich mein erlöster Geist, der durch das Blut des Lammes gerecht und selig heißt. Ein altes Erweckungslied. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Ich bin damit zum Glauben gekommen und deshalb ist es in meinem Herzen. Ich kann nicht so gut auswendig lernen, aber das kann ich gar nicht vergessen. Weil das ist mein Leben. Wenn ich mich selbst betrachte, ewig dieses Gucken, wie geht's mir und wo ist mein Puls heute und wie fühle ich mich. Also, da wird mir Angst und weh. Wenn ich auf Jesus achte, dann steige ich in die Höhe. Das ist starke Gnade. Die hat Grund im Recht. Aber dann ist das zweite Element der Gnade, ist das Geschenk. Es ist ja nicht nur, dass ich freigesprochen bin, sondern ich muss ja auch leben. Womit soll ich jetzt leben? Und zum Geschenk der Gnade, Gnade gehören die Charismen, Charismata, das Charisma, das Gnadengeschenk. Und was sind es? Da muss man Römer 8 lesen. Dass Gottes Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Gottes Geist ist ein Geist der Kindschaft, der uns antreibt, voll Vertrauen und Liebe zu beten. Aber, lieber Vater, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Das ist Gottes Geist, wohnt in uns, schenkt uns Gewissheit, treibt uns zu beten und gibt in uns das Verlangen. Ich möchte den Willen von Jesus besser kennenlernen und ich möchte ihn tun. Ja, sagt der Geist Gottes, ist Licht und Motor und er schafft die Frucht des Geistes, Friede, Freude, Geduld, Selbstkontrolle. Was für und er begab mit den Dienstgaben, so dass wir ausgestattet sind mit Werkzeugen, Begabungen über unsere natürlichen, geschöpflichen Begabungen, die wir als Menschen alle mitbekommen haben, hinaus, damit wir anderen hilfreich sein, Gemeinde bauen können. Keiner wird überfordert. Niemand muss alles tun. Gott sei Dank bin ich begrenzt und kann nur ein Bruchstück tun. Ich muss mich nicht vergleichen mit anderen, weil ich nicht das kann, was bin, was andere können, sondern ich darf fragen, was ist meine Begabung? Und darf meine Begrenzungen respektieren. Und so gibt er Dienstgaben zur Lehre, zur Seelsorge, zur Organisation, zur Diakonie. Was haben wir für herrliche Technikbegabungen in der neuen Zeit. Meine Güte, was sieht man jetzt in diesen Tagen, wo all die jungen Leute, die Jesus folgen und ihre fantastische Begabung auf Insta und TikTok und wer weiß wo, wie dieses ganze Zeug heißt, das Evangelium unter die Leute zu bringen, wo wir Alten nur den Kopf schütteln und sagen, wie hieß das noch? TikTok oder wie? Also eine Fülle von Gaben, die der Heilige Geist schenkt, um den Gemeindebau zu fördern. Also beide, das ist starke Gnade. Die Begnadigung aufgrund göttlichen Rechtes, die Gewissheit gibt und die Geschenke des Geistes Gottes, dass er selbst sich in uns, unser Leben zur Wohnung und unsere Gemeinde zur Wohnung, Tempel Gottes, wo er drin wohnt und wo er seine Geschenke ausbreitet. Also das ist rettende Gnade, ist wirklich eine starke Gnade. Man muss das ja noch lesen, den Text weiter, der reinigt uns. Und das muss man ja auch klären, es geht ja hier nicht mal um Frühjahrshausputz. Klar, das ist auch toll, hier zu sehen, wie schnell das alles hier wieder sauber war, nachdem ja 600 Pastoren und andere Christen hier Lahol verwüstet haben, war das alles blitzblank jetzt wieder. Ja, Reinigung ist was Schönes, aber es geht ja viel mehr. Bei der Reinigung, ihr reinigte sich selbst, ein Volk zum Eigentum, heißt es da. Dahinter steckt ja die Erkenntnis, Gott ist heilig und wir sind schmutzig. Das ist jetzt, wir verbrennen deshalb im verzehrenden Feuer der Heiligkeit Gottes.
Also bei Reinigung geht es im Volke Israel nicht nur darum, dass man das so schön aussieht. Und dass man so jetzt proper hier und ganz ordentlich. Sondern geht es um diese tiefe, tiefe Erfahrung. Wie kann ich würdig sein, in die Gegenwart des Heiligen Gottes zu treten? Seiner Herrlichkeit. Das ist doch, passt doch nicht zusammen. Der Schmutz meines Lebens. So. Da sagt er, der Mann am Kreuz, der das verzehrende Gericht Gottes trägt, reinigt uns. Aber nicht nur als Einzelne, sondern als Volk. Hier das Volk Israel im Alten Bund, denn als das Volk des Eigentums gereinigt, befreit, versöhnt wird, so werden wir eingepflanzt in den Wurzelstock Israels, wir aus den Heiden. Und jetzt ist es so, nicht? Es geht gar nicht nur um meine Beziehung zu Jesus. Wir Individualisten denken immer, es ginge beim Christsein vor allen Dingen um meine Beziehung zu Jesus. Natürlich ist das sehr persönlich und für jeden. Aber es gibt keine Zugehörigkeit zu Jesus, ohne dass wir sofort zum Volk des Eigentums gehören. Wir werden Staatsbürger im Reich Gottes. Wir kriegen einen Pass vom Volke Gottes. Und leben können wir in der Gemeinschaft des Volkes Gottes. Dass dieses Kennzeichen hat, wir gehören mit allem, was wir sind und haben, ihm. Wir sind das Volk des Eigentums. Das ist das klare Profil der Gemeinde. Profil heißt ja, ein scharfer Umriss, erkennbar. Ein Mensch im Profil, sagt man normalerweise von der Seite, dass du die scharfen Konturen siehst. Klar umrissen, das ist ein Profil. Und zum Profil einer Gemeinde gehört, dass das nicht ein Haufen von Individualisten sind, die sich entschlossen haben, wir gehen mal in diesen Tennisclub. Haben entdeckt, wir haben irgendwie alle das gemeinsame Interesse, Tennis zu spielen. Und wenn du merkst, dass die anderen irgendwie schlecht sind, dann tritt man eben aus und tritt in einen anderen Club ein. Verstehe. Aber zu begreifen, ich gehöre zu einer Gemeinde, zu einer konkret, es gibt ja viel, Gott sei Dank, eine Vielfalt von Gemeinden, die eins sind in einen weltweiten Leib Christi, der jetzt vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang heute am Tag der Auferstehung Jesus preist. Die im Osten gehen schon fast wieder schlafen und die im Westen sind noch gar nicht aufgestanden, aber es wird weitergehen. Der Lobpreis, die Anbetung des Herrn, des Volkes des Eigentums. Und was verbindet uns? Wir gehören alle zueinander, weil Jesus unser Retter ist. Er hat uns aus dem verzehrenden Feuer des Gerichtes Gottes gerettet. Das ist das einzig und einmalig Verbindende. Und wir gehören zu dem Volk, das ihm gehört. Das schafft Gnade, die rettende Gnade. Merken Sie, in der Beschreibung wird uns deutlich, wie weit das entfernt ist von dieser kaputten, elenden, verkorksten Auffassung von Gnade als willkürliche Laune und, na ja gut, du weißt es aber nicht ganz genau. So, nein, es ist gewiss, es ist klar und es ist für alle. Es ist für alle, denn es ist erschienen, die heilsame, die rettende Gnade Gottes, allen Menschen. Das ist stark. Das ist stark. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, schreibt Paulus dem Timotheus im ersten Timotheusbrief. Und das Gleiche schreibt er dem Titus. Das war ja damals ganz wichtig, weil die ja noch viel mehr als wir heute, ich meine, wir sind ja große Gemeinden hier und es gibt relativ viele und trotzdem kommen wir uns als marginalisierte, an den Rand gedrückte Minderheit vor, in einer Mehrheitsgesellschaft, aber wir sind ja viele. Damals war das ja nur eine Handvoll. Und deshalb sagt Paulus dem Timotheus und dem Titus, vergiss es nicht, Gott will alle, Gott will alle. Er hat einen großen Horizont, er hat alle geschaffen und alle erhalten und in Abraham hat er von Anfang an gesagt, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Er fängt ganz exklusiv an mit Abraham und dem Volk Israel, aber in Jesus weitet er das aus für alle Völker. Gott will alle. Und das heißt natürlich für jeden von uns jetzt erstmal, wenn der Zweifel uns zernagt und sagt, ja, ich höre das und da gibt's Leute, die so dankbar und so fröhlich von Jesus reden, aber bei mir, das geht nicht. So wie das ist. Na, lese ich die Stimme eines Mannes, der sagt, ja, ich will Jesus folgen, seit vielen Jahren. Die Pornografie lässt mich nicht los. Ich komme, habe so viel versucht und ich komme nicht frei. Es kann doch nicht wirklich Jesus-Nachfolge sein, was ich da lebe. Aber wie zernagt der Zweifel unsere Gewissheit. Und da immer zu sagen, also du sollst wissen, Gott, Jesus und sein Sterben und Auferstehen schaffen auch deine Sünden. Tu mal nicht so, gib mal nicht so an, als wärst du ein Fall, den er nicht schaffte. Als wären deine Sünden zu schlimm, als dass er sie nicht vergeben könnte. Und als er dich nicht rausretten könnte. Gott will alle. Das ist eine. Dass es alle sind, das soll jeden Einzelnen, der verzweifelt ist und kämpft, retten und gewiss machen. Es reicht für dich. Ja, er trug die Sünden der Welt. Es reicht für dich. Und es soll jede Gemeinde mit Horizonterweiterung beschenken. Das ist ja immer eine gewisse Versuchung, dass man an sich genug hat. Weil natürlich, jede Gemeinde hat genug zu tun, wenn es gut geht, mit dem eigenen Aufbau. Und überall gibt es natürlich auch Probleme, die einen in Schach halten und die einen beschäftigen, die einen müde machen. Also, dass eigentlich das Normale ist, dass man, wir haben mit uns selbst genug zu tun. Und deshalb ist es so wichtig, lebt nicht nur von schwacher Gnade. Ja, wir sind begnadigt, wir haben das auch, aber wir haben genug mit uns zu tun. Nein, die Gnade ist stark. Sie rettet. Sie ist für alle. Deshalb, zu jeder gesunden, wachsenden Gemeinde gehört ein weltmissionarischer Horizont. Das fängt im Gebet an und das fängt im Opfer an, finanziell. Ich weiß nicht, wie viele Missionare finanziert die LAÖ? Bei eurer Größenordnung sollten es zwischen 300 und 600 sein. Wo sind die? Also, ja. Und mit der Sendung, dass ihr betet und die Begabtesten unter euch aussucht und sie sendet. Wie Antiochien das tat, nach Gebet und Fasten, haben sie ihre Spitzenkräfte, Paulus und Barnabas, ausgeschickt zur Weltmission. Das ist Begreifen, die starke rettende Gnade rettet alle Menschen, gilt allen Menschen. Also im Kleinen jedes einzelnen Zweifler macht sie gewiss, denk nicht, es reicht dir für dich nicht, er rettet dich. Und eine auf sich selbst sich beschränkende Gemeinde sprengt die Gnade auf und sagt, sieh den Reich Gottes Horizont, der ist weltweit. Leide mit dem Verfolgten, bete für sie, bete für die unerreichten Völker,
für die Menschen in Deutschland, Europa und in allen Kontinenten. Habe Teil an dieser Dynamik der weltweiten Mission. Das ist die Wirkung der starken Gnade Gottes. Also, das war der erste Teil eigentlich, aber der zweite ist eigentlich damit schon fast beantwortet, fast völlig, aber noch nicht ganz völlig. Also, warum die Gnade stark ist und nicht so eine luschige Willkürlaunengnade. Das macht Paulus hier klar. Und was ist biblisches Gemeindeprofil? Ja, die von der rettenden Gnade Gottes bestimmt ist. Und jetzt habt ihr auf eurem Zettel einen Text stehen, das ist, habe ich dann festgestellt, erst eigentlich als ich reinkam und mir einen Zettel gegriffen habe. Das ist ja Luther 84, ist es so? Luther 84. Ich habe hier Luther 2017 und in diesem Fall muss ich mal sagen, diese Revision ist gut. Denn hier steht jetzt, denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und erzieht uns. Hält uns in Zucht, heißt es, glaube ich, ne? Ja, hält uns in Zucht, das ist so bei der Pädagogik die scharfe Seite. Also das die strenge Seite. Okay. Erziehung, hier heißt Erziehung. Das ist, entspricht dem griechischen Wortlaut, erzieht uns. Und in der Erziehung gibt es nicht nur Lutschbonbons und nette Ermutigungen, sondern auch strenge Worte. So, deshalb ist das mit hält uns in Zucht, in Disziplin, ist total richtig. Aber Pädagogik ist auch mehr, auch die Pädagogik der Gnade, also die Gnade Gottes erzieht uns. Was heißt das denn? Was heißt das denn? Sie sagte, sie erzieht uns, dass wir absagen dem gottlosen Wesen, heißt es jetzt in der 2017er Übersetzung, ungöttlich heißt aber ja kein Unterschied, dass wir absagen dem gottlosen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt warten und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes, unseres Heilandes, Jesus Christus. Was heißt jetzt biblisches Gemeindeprofil? Es heißt, die Erziehung einer Gemeinde geschieht durch die Gnade. Wie erzieht die Gnade? Sehen Sie, da können Sie spüren, wie tief das Missverständnis der Gnade oft in unseren Köpfen ist. Da sagen die Leute ja Gnade, wenn das alles Gnade ist, dann ist ja gut, da brauche ich ja nichts mehr zu tun. Das ist so als Schwangere und jetzt kannst du das alte Leben weiterleben. Ist ja alles so. Also dieses komische Verständnis dieser launischen Gnade, Schwamm drüber und dann kannst du weitermachen wie vorher, die hat überhaupt nichts begriffen vom biblischen Füllung von Gnade. Das kann ja jeder lesen, dass diese verdorbene Auffassung von Gnade, die sagt, du kannst du alles machen, was du willst, jetzt kommst du nicht mehr drauf. Nein, die Gnade Gottes, die so stark ist, diese Begnadigung und diese erzieht uns. Und das Erste ist einmal, es ist die Gnade, die erzieht. Paulus sagt es in einem anderen Galaterbrief, es ist nicht das Gesetz. Also das Gesetz ist der Pädagogos, das gibt es auch im Galaterbrief, der mit dem Knüppel, das gab es der Pädagoge im alten Griechenland, das waren meist Sklaven in wohlhabenden Familien. Die gingen mit dem Knüppel hinter den Kindern der Reichen her, und sorgten, dass sie in die Schule gingen und nicht irgendeinen Quatsch machten. So, die trieben die tatsächlich mit dem Knüppel dahin. So, das war die, und sagt Paulus, so ist es das Gesetz. Das Gesetz sagt, tu das und du siehst, du hast es nicht getan, es knallt dir ins Kreuz und treibt dich so zu Jesus hin. Aber hier redet er nicht von dem Pädagogen des Gesetzes, der mit dem Knüppel uns vor sich hertreibt und wir hoffentlich dann in den Armen Jesu landen und kapieren, dass dieser Gesetzeskrampf uns nicht die Vergebung gibt, sondern nur die Begnadigung durch Jesus uns zu Kindern Gottes macht.
Aber dann, wenn wir so begnadigt sind und beschenkt mit dem Heiligen Geist, dann sind wir neugeborene Kinder. Und was passiert eigentlich mit Kindern, wenn sie neugeboren sind und heranwachsen? Wenn sie gute Eltern haben, werden sie erzogen. Wie man spricht, wie man isst, wie man geht. Das ganze Leben ist dann ein Erzogenwerden. Und was Erziehung durch die Gnade heißt, das Erste, was uns prägt und was uns formt in unserem Denken, Wollen und Handeln ist, ich bin beschenkt. Ich bin begnadigt. Ich bin ein Kind Gottes, da beißt keine Maus einen Faden mehr von ab. Er hat den letzten Blutstropfen für mich gegeben. Ich bin ihm kostbar und wertvoll. Ich bin reich beschenkt. Das ist die Pädagogik der Gnade. Und deshalb weckt sie in uns nur ein Verlangen. Ich möchte Jesus gefallen. Ich möchte ihn besser kennenlernen. Er versteht was, wie das Leben gelingt. Er hat mich ja geschaffen. Ich möchte besser verstehen, wie er sich das gedacht hat mit meinem Körper, mit meinem Verstand, mit meinen Begabungen, mit meiner Sexualität. Ich möchte verstehen, was er mit mir vorhat. Ich habe eine Sehnsucht. Das ist die Pädagogik der Gnade. Eine Absage an das gottlose Wesen und an die weltlichen Begierden. Meine, das ist ganz einfach, was das klingt so moralisch, das ist gar nicht moralisch. Weltliche Begierden, die Begierde, die Bestrebung dieser Welt ist klar, ich bin ich und ich, was ich fühle, ist gut und wenn ich mich gut fühle, ist das gut. Das nennen die Gebildeten heute, die Philosophen nennen das den expressiven Individualismus. Also das Ich, das große Ich, das sich selber stark ausdrückt und alles beherrscht. Wenn ich mich gut fühle, ist das gut. Ich muss mit meinen Gefühlen in Einklang bleiben. Das ist das, was uns alle bestimmt heute. Bis in die Gesetzgebung hinein, Selbstbestimmungsgesetz ist, wie du aussiehst und was du für einen Körper hast. Dein Körper sagt, ist nicht so wichtig. Wie du dich fühlst, ist wichtig. Wenn du halt wie eine Frau aussiehst und fühlst dich als Mann, dann geh zum Standesamt und sag, ich fühle mich als Mann. Denn was du fühlst, ist wichtig. Das sind die Begierden dieser Welt. Und wir denken, das ist doch ein Recht. Das ist Freiheit. Die Folge, dem zu fühlen, ist ein unsägliches Elend. Alter und Junger. Eine Wahnsinnsqual und Zerstörung von Menschenleben, die wir heute erleben. Begierden, kosmische Begierden heißt das hier, Kosmetike. Das ist nicht kosmetisch, sondern Welt, also wo eine Welt ohne Gott sagt, ich bin ich und was ich fühle ist gut. Prüfen Sie Ihr Herz. Höre auf dein Herz, der schönste Satz, den es gibt. Jesus aber sagt, aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Hass, Mord, Ehebruch, Neid, Habgier. Nix, höre auf dein Herz. Du machst dich kaputt und machst andere kaputt, wenn du auf dein Herz hörst. Merk dir, wie das total im Konflikt steht zu dem, was wir heute denken. Und gelehrt werden zu denken, und wie wir aufwachsen in unserer Gesellschaft. Und das ist es ja, was Gemeinden heute zerstört. Weil innerhalb der Gemeinden, das natürlich wir, du kannst ja niemanden zwingen. Das bestimmt ja nicht die Gemeindeleitung, wie wir alle ticken. Sondern jeder selber trägt ja bei. Ob ich einer bin, der sagt, das ist, mich erzieht die Gnade. Und meine Liebe zu Jesus ist so groß und ich lebe so vom Überfluss seiner Geschenke und seiner Begnadigung, dass ich eine Absage an Leben und Denken ohne Gott. Ich will nicht mehr, dass ich die Mitte meines Lebens bin, sondern ich will, dass er, der lebendige Gott, der in Jesus erschienen ist mit seiner rettenden Gnade, ich will, dass er in allem, was ich bin, vom Geld bis zum Sex und von Krankheit bis zum, wer weiß was, die Mitte ist und mich bestimmt. Und ob das mein Herz erfüllt oder ob ich sage, also ich suche ein erfülltes Leben, denn es geht darum, dass mein Leben gelingt. Und wenn das Christentum jetzt einen Beitrag liefern kann und wenn diese Gemeinde durch Unterstützung meines Lebens auch dazu beitragen kann, her damit, soweit mir das hilft. Und sobald da ein bisschen was Kritisches kommt und die sagen, hör mal, die Habgier und der Geiz, ist das dritte Ferienhaus? Wie viel spendest du für die Weltmission? Aber ich weiß gar nicht, wir trauen uns ja gar nicht, gegenseitig reinzureden in Finanzverhältnisse. Geld hat man, über Geld redet man nicht. Verstehst du? Und dann, oder noch schlimmer wird es ja, wenn jemand sich einmischt in Beziehungssachen. Unverheiratet zusammenleben, machen Alte und Junge heute, aus Sparsamkeitsgründen, damit man Mieten spart und keine Rente verliert und so. Da leben wir halt in den Gemeinden auch. Jesus hat zwar gesagt, du kannst nur Gott dienen und dem Mammon, und wir sagen, Herr, das schaffen wir beides miteinander. Herrlich, das hast du zu eng gesehen. So, das ist aber eigentlich weit verbreitet. Ich weiß nicht, ich sage das ja hier so ungeschützt, weil ich hier Gast bin, ich hau ja gleich ab und so. Keiner muss ja denken, dass ich irgendjemand von euch kenne und hier jedem dann so hintenrum die Brust ins Hause was sagen soll. Aber da es in allen Gemeinden ein Problem ist, muss ich kein Prophet sein, um zu sagen, ist auch bei euch ein Problem. Verstehst du? Und da lebt die Gemeinde von. Das zerstört natürlich Gemeinde, das entfremdet Gemeindeglieder voneinander, wenn die einen sagen, also pass mal auf. Das lasse ich nicht zu, dass ihr mir in meine Sexualität reinredet oder in meine Finanzangelegenheiten. Und die anderen sagen, helft mir bitte, dass ich auch mit der Pornografie klarkomme und dass ich auch in meiner Beziehung nicht ehebrecherisch lebe und dass ich wirklich auch kapiere, wirklich interessiert bin daran, was das Wort Gottes sagt. Das Wort Gottes sagt, von der ersten bis zur letzten Seite, Sexualität leben wir in einer Ehe von einem Mann und einer Frau. Und alles außerhalb, vor und daneben, ob homo, hetero, ist Unzucht. Das ist die Bibel ganz klar. Aber das heißt natürlich überhaupt nicht, dass christliche Gemeinden sich heute daran orientieren. Ich neige fast zu sagen, nachdem ich rumkomme, fast keine Gemeinde orientiert sich daran. Oder manche versuchen sich daran orientieren und müssen dann hinnehmen, dass in ihren Mitgliedern stillschweigend der eine oder andere sagen, ihr könnt ja reden, ich lebe, wie ich will. Aber das bedeutet natürlich, dass Gemeinden nicht wachsen, weil wachsen heißt ja im biblischen Profil sich gegenseitig stärken. Aber wenn innerhalb einer Gemeinde die Einzelentscheidungen so konträr sind, dass eigentlich schon die Stirne runzeln, wenn es heißt, und absagen dem gottlosen Wesen und weltlichen Begierden, na gut, dann heißt es danach besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben. Das hört sich so bescheiden an. Ja, okay. Besonnen, das heißt schlicht und einfach den Kopf zum Denken gebrauchen und nicht nur zum Frisieren. Gerecht heißt, der Herr hat das Recht lieb und ich stehe fürs Recht auch ein, wenn es gegen mich spricht. Nicht nur dann, wenn es mein Vorteil ist. Dann sind wir alle fürs Recht. Auch wenn es gegen mich spricht, gebe ich dem Recht, Gottes Recht. Ach, diese Bescheidenheit, besonnen, gerecht, gottesfürchtig. Sie kennen vielleicht diese atemberaubende Geschichte, dass Jesus da am Ostufer des Galiläischen Meeres einen Besessenen, heißt von Dämonen besessen, der nackt in den Felsengräbern haust und sich mit Sadomasochismus betreibt und sich mit Steinen schlägt, und er stürzt auf Jesus zu und Jesus befreit ihn, und die Macht der Dämonen fährt aus in 2000 Säue, die stürzen sich beseelt und beglückt von den Dämonen in den See Genezareth und ersaufen dort. Und dann kommen aus der Umgebung die Leute, als sie das hören, zusammen, und dann heißt es, sie sehen den, der besessen war und jetzt geheilt hat. Er saß da, bekleidet und vernünftig. Das ist die Beschreibung. Befreit von zerstörerischer, irrsinniger, tobender, dämonischer Macht. Wahnsinnsleben, nackt, schlägt sich und andere, verbreitet Furcht und Schrecken in der ganzen Region, kann nur noch in offenen Gräbern leben. Und dann heißt es nach seiner Befreiung, bekleidet und vernünftig. Der Heilige Geist hilft einem Menschen wieder, klare Gedanken zu fassen und in den Spiegel zu gucken und zu sagen, ich sollte mich so anziehen, dass es anständig aussieht. Da denken wir immer, das ist ja nicht so wahnsinnig spitzenmäßig. Könnten wir uns religiösere Sachen vorstellen? Nein. Wenn der Heilige Geist die Zerstörungsmacht besiegt, werden die Leute vernünftig und ziehen sich vernünftig an, weil sie plötzlich einen Wunsch haben, mein Äußeres soll widerspiegeln, dass der Herr Jesus in meinem Leben Freiheit und Ordnung geschaffen hat. Ganz schlicht. Ich möchte mein Äußeres nicht mehr als eine Fassade gebrauchen, hinter der ich Wut und Neid und wer weiß was verstecke, sondern ich möchte einfach, ganz schlicht, ich weiß, kann jeder seinen Geschmack ja leben, aber ich möchte es versuchen, so zu leben äußerlich, dass es widerspiegelt, was es heißt, aus der Gnade, aus der reichen Gnade zu leben. Aber nicht nur das, das eine ist noch unglaublich wichtig. Da heißt es da, und warten auf die selige Hoffnung. Also das gibt es nur hier im Neuen Testament. Was ist denn eine glückliche Hoffnung? Makarios, was ist denn eigentlich eine glückliche Hoffnung? Das ist ganz komisch, wie willst du das übersetzen? Das ist eine Hoffnung, die, wenn man die erreicht, dann kann man dir gratulieren. Dann ist das vollkommene Glück. Und warten auf die glücklich machende Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes, unseres Heilandes, Jesus Christus. Ein biblisches Profil, Gemeindeprofil, ist also bestimmt von diesen beiden Polen. Ich bin reich beschenkt von der starken Gnade Gottes, erfüllt mit seinen Gaben. Und das prägt mein Leben im nüchternen Alltag, besonnen, gerecht, gottesfürchtig. Aber ich bin nach vorne ausgerichtet, voller Hunger und Heimweh auf die Zukunft, dass er kommt in Herrlichkeit, dass wir ihn in seinem Lichtglanz sehen, so wie er uns jetzt sieht. Und dass unsere Sinne verwandelt werden und wir ihn sehen. Wir warten darauf. Es prägt uns diese Zukunftserwartung. Wir reden gut, wir reden voll Dankbarkeit von dem, was er in der Vergangenheit getan hat. Aber was uns treibt, ist der Sog nach vorne, dass er kommt. Dass er kommt, ich will ihn sehen. Und diese Mischung aus getrieben sein von der überreichen Gnade Gottes, die mich erzieht. Und dem geschenke ich aber eine gewisse Hoffnung des ewigen Lebens, wo er höchstpersönlich mir die Tränen abputzen wird. Und wo Schmerz und Leid und Krankheit nicht sein werden. Wo Gerechtigkeit wohnt und wir ihn sehen, wie er ist in seiner Gegenwart. Dieses Leben, so sagt Paulus, das macht uns eifrig zu guten Werken. Das ist der letzte Satz darin. Und da steht eifrig, da steht ein Wort, bei den Juden gab es die Zeloten. Das waren die Terroristen, die fanatisch um die Befreiung von den Römern kämpften. Die nannten sich lateinisch die Sikarier, die hatten auch immer den Dolch im Gewande. Die scheuten auch nicht, das waren Zeloten, eifrig. Und dieses Wort gebraucht Paulus hier. Also er sagt nicht zum Messerstechern und andere umbringen, eifrig zu guten Werken. Eifrig zu guten Werken. Also das ist dieser Geist, der mit Gott keine Tarifverhandlungen führt. Also Herr, muss ich das noch tun oder ist das wirklich nötig? Kann man das noch machen oder kann man das, ist das jetzt wirklich zwingend, dass ich dies oder jenes noch tue? Na, so dieses Tarifverhandlung mit Gott, was ist denn noch erlaubt und ist das schon Sünde? Und wie? Also das Tarifverhandlungen, die gehen ja Nächte durch und sind anstrengend und machen sowas wie traurig und zum Schluss sind alle nicht zufrieden. Diese unzufriedenen Christen, die mit Gott dauernd Tarifverhandlungen, es könnte zu eng sein. Diese Eifrigen hier, die sagen, Herr, ich möchte dir gefallen. Du hast mir so viel Gutes getan. Du hast mich hier geliebt, ich fasse es nicht. Ach, gib doch, dass deine Gnade mich erzieht. Ich möchte noch besser verstehen, was du willst. Ich möchte es noch vor allen Dingen noch nicht nur besser verstehen, ich möchte es mehr umsetzen können in meinem Leben. Hilf mir doch, dass ich nicht dauernd von den Pleiten und Rückschlägen in meinem Leben mich entmutigen lasse. Schenk mir Brüder und Schwestern, die mich aufrichten und die mit mir dafür kämpfen, dass ich nicht müde werde in meinem Eifer zu tun, was dir gefällt. Eifrig zu guten Werken. Also wir schauen hier wunderbar in einen Spiegel. Nein, Spiegel ist zu wenig. Wir schöpfen hier aus einer Quelle. Einer starken Gnade, die uns ein klares Profil in unseren Gemeinden geben soll und damit dann auch in jedem einzelnen Leben. Ah, ich wünsche euch nicht nur an diesem Gemeindetag, sondern in eurem Leben als Gemeinde hier, dass ihr mit Leidenschaft die Erziehung der Gnade genießt und zulässt und die starke Gnade formt euch in eurem Gemeindeprofil, dem biblischen Wort Gottes entspricht. Lasst uns beten. Ach Herr, wir danken dir für dein teures Wort und noch mehr für dein teures Leiden und Sterben und für diese üppigen Geschenke der Begnadigung, dass das nicht unsicher ist, sondern dass du treu und gerecht bist, um deines Sterbens und Auferstehens willen, dass du uns unsere Sünde vergibst. Und so kommen wir immer und immer wieder zu dir und bitten dich, reinige uns von unseren Sünden in Gedanken, Worten und Werken. Und vor allen Dingen reiß aus unserem Herzen alle verdorbene Sehnsucht nach dem Alten, nach dem wir alle leben, und schenke einen nie zu stillenden Hunger und Durst danach, zu schöpfen aus der Quelle deiner Gnade, zu schöpfen aus dem Reichtum deines Wortes, um dir ähnlicher zu werden, forme uns und mach uns zu Gliedern deines Leibes in einer hilfreichen Weise, dass wir gegenseitig helfen, uns aufzubauen, zu stärken, zu korrigieren. Wir preisen dich und danken dir, dass du so voller Liebe und Ernst mit uns redest. Amen.